Mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut, an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserem Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnade erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und dort. Bleiben wird, so jetzt und immer da.
Guten Morgen zusammen. Nun danket alle Gott, Lob, Ehr und Preis sei Gott dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Das haben wir gerade so gehört und deshalb sind wir heute auch hier, um diesen dreieinen Gott zu feiern, ihn zu loben und ihm unsere Dankbarkeit zu bringen. Ich darf euch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst begrüßen. Besonderer Gruß auch an unsere Gäste. Ich habe ein paar Gesichter gesehen, die ich noch nicht vorher hier gesehen habe. Herzlich willkommen. Und auch liebe Grüße an alle, die den Gottesdienst über Zoom verfolgen. Vielleicht guckt auch der eine oder andere, der jetzt im Urlaub ist. Und dann wünschen wir euch über Zoom eine schöne Zeit und feiert in Gedanken mit uns. Unser Pastor Thorsten Wader ist auch in Urlaub und heute haben wir als Gastredner hier den Herrn Michael Voss von der Allianzmission, von der evangelischen Allianzmission, ne? Evangelisch ohne Mission, evangelische Allianz, okay, dann haben wir es jetzt richtig. Er wird uns heute die Predigt halten. Er hat sich zum Thema ausgesucht, Gott, wir und die Welt. Wir freuen uns auf deine Predigt und wünschen dir jetzt schon mal Gottes Segen. Und jetzt wollen wir zunächst mit einem gemeinsamen Lied Gott loben. Und da wir heute urlaubsbedingt auch auf unsere Musikbegleitung verzichten müssen, wird die Musik über die Leinwand eingespielt. Und ich lade euch trotzdem herzlich zum Mitsingen ein. Ich möchte mit uns beten und darf euch bitten, dazu aufzustehen. Vater, wir danken dir, dass wir heute hier sein können, um unseren Gottesdienst zu feiern. Öffne uns unsere Herzen und erfülle uns mit deinem Heiligen Geist, damit wir hören, was du uns durch dein Wort sagen möchtest. Schenke uns, dass wir unsere Gedanken abschalten können, die uns ablenken und die uns noch beschäftigen. Und gib uns die Ruhe und Konzentration, die wir benötigen. Herr, wir danken dir für die Momente der Freude in unserem Leben. Danke, dass du immer bei uns bist und uns auf allen Wegen begleitest, ob in guten oder in weniger guten Zeiten. Wir danken dir aber auch für die Menschen, die du uns an unsere Seite gestellt hast, die uns halten und uns auf dem Weg durch das Leben begleiten. Und dabei denken wir in besonderer Weise auch an die Menschen aus unserer Gemeinde, sei bei den älteren und kranken Geschwistern, die nicht mehr zu den Gottesdiensten kommen können und nicht mehr an der Gemeinschaft teilnehmen können. Lass sie spüren, dass wir im Gebet an sie denken. Sei aber auch bei denen, die aus anderen Gründen heute nicht hier sein können. Sei du ihnen nahe, egal wo sie gerade sind. Und wir bitten dich immer wieder auch für die ganzen Krisen und Kriegsgebiete auf der Welt. Herr, du kannst Frieden schenken und du kannst den Menschen, die dafür verantwortlich sind, die nötige Einsicht schenken. Herr, das dürfen wir alles in deine Hände legen. Und jetzt bitten wir dich, sei du überall, wo dein Wort verkündet wird und segne alle, die es verkünden. Amen. Wir singen jetzt nochmal gemeinsam.
Wo Menschen sich vergessen, die Wege verlassen und neu beginnen, ganz neu. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde unter uns. Da berühren sich Himmel und Erde, dass Frieden werde.
Hallo und guten Morgen alle zusammen. In der vergangenen Woche hatten wir drei Geburtstagskinder. Diese waren Barbara Küpper, Gabriele Heinke und Felix Lidinik. Wir wünschen euch Gottes Segen und alles Gute für das kommende Lebensjahr. Nun bitte die Ohren aufspitzen, denn Daniel erzählt uns etwas zur Agar-Zeltfreizeit.
Ja, guten Morgen erstmal von mir. Die Liste liegt seit einigen Wochen draußen. Es ist noch Platz für die Agar-Zeltfreizeit. 21. bis 23. Wir sind wieder an der Agar. Wir haben relativ viele Anmeldungen schon fürs Zelten. Ich glaube, 27 Leute haben sich für das komplette Wochenende angemeldet. Dafür fehlen auf jeden Fall ganz, ganz viele, die in den letzten Jahren zumindest am Samstag dabei waren. Wenn ihr Zeit habt, Freunde habt, kommt gerne vorbei. Ich frage mal eben Theo und Elisa, ihr seid ja auf jeden Fall dabei. Worauf freut ihr euch denn am meisten beim Zelten? Habt ihr eine Idee, worauf ihr euch am meisten beim Zelten freut? Überlegt mal. Das Tretbootfahren ist zum Beispiel eine Sache, die ihr auch alle machen könnt. Also, wer Lust hat, Tretboot zu fahren oder einfach zu grillen, Kuchen zu essen, sich zu unterhalten und die Agar zu genießen, meldet euch bitte noch an. Wir müssen planen. Ladet Leute vor allem dazu ein. Ich denke, das ist eine super Gelegenheit. Herzliche Einladung. Ich lege die Liste wieder draußen hin. Danke.
Ja, vielen Dank. Und zu der Kollekte des vergangenen Sonntags. Diese ergab 275,94 € und war für die Zwecke der Gemeinde bestimmt. Jetzt sammeln wir wieder ein, und zwar auch für die Zwecke der Gemeinde.
Ich habe gesehen, im Vergleich zur vergangenen Woche hat sich die Zahl der Kinder vervierfacht. Wir sind heute auf jeden Fall sind wieder 4 Kinder da und die Alena hat sich bereit erklärt, mit den Kindern hochzugehen in ihren eigenen Gottesdienst. Und ich darf euch jetzt nach vorne bitten und wir werden euch wie üblich durch den Segenstunnel verabschieden. Vater, ich bitte dich um deinen Segen für die Kinder. Sei du ihnen nah, wenn sie ihren eigenen Gottesdienst feiern und schenke ihnen eine gute Gemeinschaft. Amen. Ich habe sogar noch ein paar übersehen. Es sind sogar 6 Kinder, also versechsfacht. Ich lese uns den Predigttext aus Jeremia 1, Vers 4 bis 10. Jeremia wird zum Propheten berufen. Da kam das Wort des Herrn zu mir. Bevor ich dich im Mutterleib geformt habe, kannte ich dich. Bevor du von deiner Mutter geboren wurdest, warst du schon heilig für mich. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich antwortete, ach mein Gott und Herr, ich kann nicht gut reden, denn ich bin noch zu jung. Doch der Herr erwiderte, sag nicht, dass du zu jung bist, sondern geh, wohin ich dich sende, und verkünde alles, was ich dir auftrage. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir und werde dich retten. So lautet der Ausspruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Der Herr sagte zu mir: Ich lege meine Worte in deinen Mund. Sieh her, ich gebe dir heute einen Auftrag. Über Völker und Königreiche stelle ich dich. Du sollst ausreißen und einreißen, zerstören und vernichten, aber auch aufbauen und pflanzen. Vor der Predigt singen wir nochmal zusammen.
Ja, welch ein Text, den Achim gerade gelesen hat. Wenn ich einen Gottesdienst halte am Sonntag, schaue ich als Landeskirche halt immer in der sogenannten Perikopenordnung nach. Da wird im Grunde ein Text, aber es sind eigentlich mehrere Texte für den jeweiligen Sonntag angegeben. Und ich sagte dann, wow, das ist aber ein ganz toller Text. Da kann man ganz viele wunderbare Aussagen finden über Gott, über uns, die Menschen, und über die Welt. Ich fange mal an mit dem 4. Vers und dem 5. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Ich kannte dich, ehe ich dich im Mutterleib bereitete, und sonderte dich aus, ehe du von der Mutter geboren wurdest, und bestellte dich zum Propheten über die Völker. Was ist das für eine großartige Aussage? Gott kennt uns, und er kennt uns schon, bevor es uns gibt. In dem 2. Lied, das du, Achim, oder wer auch immer es getan hat, ausgesucht hast, da kam das ja auch vor. Gott weiß, was wir denken. Er weiß das schon im Voraus. Und er kennt uns eben nicht nur jetzt und nicht nur seit wir klein waren, geboren waren. Er kennt uns schon, als wir gebildet wurden im Mutterleib, also gezeugt wurden. Und er kennt uns sogar darüber hinaus, wenn wir überhaupt in Zeitkategorien denken, und wir Menschen können das ja nicht anders, schon von allen Zeiten her. Diese Aussage findet sich mehrfach in der Bibel, insbesondere im 139. Psalm, ein Text, den ihr und sie wahrscheinlich alle kennt. Ich habe dich schon gekannt, als du gebildet wurdest im Mutterleib, als du gewoben wurdest, ein schönes Bild im Mutterleib. Und alles, was in deinem Leben geschieht, war mir schon bekannt. Oh, das kann natürlich auch erschrecken. Gott weiß von allen Zeiten, was ich für Bock missbaue. Und glaub mir, das ist nicht wenig. Aber er weiß eben auch alles andere. Und er hat einen Plan mit mir, er hat einen Plan mit jeder und jedem von euch. Er hatte einen Plan mit Jeremia und er hat einen Plan von Anfang an mit jeder und jedem von uns, was immer das sein mag. Und ich habe gerade entweder mit Achim oder mit jemand anderen so über den Weg gesprochen, wie ich zur Kirche, zum Glauben, zu Gott gefunden habe. Da hat Gott einen ganz bestimmten Weg ausgesucht für mich, einen relativ schönen sogar. Es hat was mit Verknalltsein zu tun. Ich war damals 13 und hatte mich in die Tochter eines weltberühmten Theologen verknallt. Nicht der schlechteste Weg, aber ich denke, jede und jeder von Ihnen, von euch, hat irgendwie gespürt, wie Gott euch dahin geführt hat, dass ihr heute hier in diesem Gottesdienst sitzt und nicht noch im Bett liegt oder irgendeine Fernsehsendung guckt oder draußen den Grill schon anwerft. Und dass ihr eben, ja, was ihr immer tut in dieser Gemeinde oder auch über die Gemeinde hinaus tut, für Gott, mit Gott. Das ist natürlich zum Teil auch unsere Entscheidung, da komme ich gleich noch drauf, aber es ist eben Gottes Plan für jede und jeden von uns, unseren Gaben, unseren Fähigkeiten, unseren Neigungen entsprechend, mitunter auch so, dass wir denken, das kann es doch gar nicht sein. Aber Gott hat für jeden Menschen von Anbeginn aller Zeiten einen Plan. Er kennt jeden Menschen, jeden einzelnen Menschen von Anbeginn aller Zeiten. Was, ich mache das nur mal als Einschub hier, eben auch bedeutet, dass jedes Leben von der Zeugung bis zum Tod wertvoll ist, weil Gott eben dieses Leben, diese Menschen von Anbeginn aller Zeiten kennt. Ja, jetzt ist das natürlich so, Gott kennt uns, er kennt unsere verborgensten Gedanken. Er kennt alles, was in unserem Leben schon passiert ist, auch das, wo wir vielleicht nicht so ganz nach Gottes Wegen gehandelt haben. Er weiß, was vor uns liegt. Er kennt das Gute und das Schlechte. Das mag erschrecken. Ist das nicht so etwas wie ein Determinismus, also eine Vorbestimmtheit? Wir können ja gar nichts anderes machen. Wenn Gott jemanden dazu bestimmt, dass er dies oder jenes tut, etwa in einer Gemeinde aktiv ist oder in einer sozialen Einrichtung oder eben auch, ich sage mal, etwas ganz Schlimmes, ganz Krasses, ein Massenmörder wird, das weiß Gott alles schon vorher und da haben wir gar keine Chance, uns dagegen zu wehren, im Guten wie im Schlechten. Es gab dann in der evangelischen Theologie ja auch diese Leute, die von der sogenannten doppelten Prädestination sprechen, also von der Vorausbestimmtheit zum Heil oder zur Verdammnis. Wenn ich zum Heil vorausbestimmt bin, ist alles gut, dann brauche ich ja gar nichts mehr zu machen. Und wenn ich zur Verdammnis bestimmt bin, ja, dann kann ich mich noch so anstrengen, dann bin ich eben verdammt. Das ist eine, wie ich finde, völlig falsche Theologie, die eben im 16. Jahrhundert von gewissen Reformatoren vertreten wurde. Die sich aber zum Glück auch nicht durchgesetzt hat, weil die völlig unbiblisch ist. Wir sind eben nicht determiniert. Gott bestimmt uns nicht. Er hat uns nicht wie eine Marionette an der Hand. Und wir können gar nichts selber machen. Nein, es geht nicht um diesen Determinismus. Was Gott aber hat mit uns und für uns, ist das, was in der Theologie Präscienz genannt wird. Diejenigen, die irgendwann mal Latein hatten, können das wahrscheinlich übersetzen. Präscienz heißt Vorauswissen. Also Gott weiß, was mit unserem Leben geschieht, was wir mit unserem Leben machen, an Gutem und vielleicht auch nicht so ganz Gutem. Er weiß es. Er weiß, was wir denken. Er weiß, was wir tun. Er weiß, wie wir sind. Er kennt unsere Stärken und unsere Schwächen. Er ist der, der uns trotz unserer Schwächen liebt. Das kam ja auch in einem Lied vor. Du liebst mich trotz all dem, was ich eigentlich bin. Das weiß Gott alles schon. Und für mich ist das eben nicht erschreckend, sondern durchaus beruhigend, diese Präscienz. Gott weiß um ein Leben von Anfang an, und zwar um jedes einzelne Leben. Um jedes einzelne Leben, alle 8 Milliarden Menschen, die jetzt gerade auf dieser Erde ungefähr leben, alle, das hat man ausgerechnet, ungefähr 115 Milliarden, natürlich, Entschuldigung, die bis jetzt gelebt haben, jeden Einzelnen kannte er und kennt er, und zwar von Anbeginn aller Zeiten. Im Umkehrschluss heißt das übrigens dann auch über das, was wir mit unserer Zeit wahrnehmen können, über unser irdisches Leben hinaus. Ich habe vorhin gesehen, im Eingang hängt eine Todesanzeige für eine Schwester aus eurer Gemeinde, die jetzt eben nicht mehr unter uns ist. Und ja, wir dürfen eben darauf vertrauen, dass Gott sie gekannt hat, bevor sie überhaupt geschaffen war. Und dass er sie über ihr Leben hin gekannt hat und auch jetzt noch kennt, in alle Ewigkeit hinein. Präscienz. Gott kennt uns, weiß um uns von Anbeginn aller Zeiten bis in alle Ewigkeit. Das können wir mit unserem Verstand überhaupt nicht begreifen, weil wir Menschen, das kriegen wir einfach nicht in unserem Kopf hinein. Wir denken ja auch nur in Raum und Zeit, anders können wir nicht. Aber für mich ist das eine großartige Erkenntnis. Die Bibel mehrfach betont, Gott kennt uns von Anbeginn aller Zeiten und er hat einen Plan mit uns. Einen Plan mit uns. Wie sieht er aus? Wie sieht er für jede und jeden von uns hier aus? Er hat diesen Plan und wir haben etwas was etwas ganz Wertvolles ist. Wir haben Entscheidungsfreiheit. Wir haben Entscheidungsfreiheit. Wir sind eben keine Marionetten. Wir können auf Gottes Plan für uns, den er uns irgendwann und irgendwie mitteilt, auf welche Art und Weise auch immer, das ist bei jeder und jedem anders, wir können darauf frei reagieren. Wir können Gottes Plan und Gottes Angebot, mit ihm zu leben, ihm nachzufolgen, annehmen oder auch ablehnen. Und wir wissen alle gut genug, viele lehnen dieses Angebot Gottes ab. Und selbst dann, wenn man es annimmt, dann gibt es natürlich Pläne, die einen erschrecken. Dann gibt es eben einen jungen Mann. Man geht davon aus, dass Jeremia, als das, was hier beschrieben ist, geschehen ist, ein sogenannter Teenager war, also 16 oder 17 oder 18 Jahre. Das kann man so ein bisschen an den Regierungszeiten der Könige ablesen und einigen anderen Dingen. Ja, und da steht eben jetzt so ein Teenie, so ein junger Mann, und da spricht Gott ihn auf einmal an und sagt, ich will dich zum Propheten machen, zum Propheten der Völker. Ach du Schreck. Ich glaube, da hätte sich jeder von uns erschreckt. Es gibt da übrigens eine junge Frau, der ging das ähnlich. Die hörte auf den schönen Namen Maria. Die war noch ein bisschen jünger, die war 15. Und da kommt auf einmal ein Engel und sagt zu ihr, du wirst schwanger werden und du wirst den Heiland gebären. Ich weiß nicht, die Frauen hier, ihr wart ja alle mal 15 oder seid, glaube ich nicht mehr, wenn ich euch so ansehe, aber es ist nicht so lange her bei einigen. Wenn ihr 15 gewesen wärt, dann wäre ein Engel gekommen, hätte gesagt, so, jetzt wirst du schwanger. Huch, wieso? Ich habe doch gar keinen Sex. Nur egal, du wirst schwanger und dann gebärst du den Heiland. Welch ein Plan hat Gott für diese Frau, für Maria gehabt. Aber sie hat dann gesagt, Herr, dein Wille geschehe. Und was dann geschehen ist, wissen wir alle. Der Jeremia reagiert da anders. Der bekommt einen furchtbaren Schreck und sagt, kann ich nicht, will ich nicht. Ob es mir kann ich nicht oder will ich nicht war, ich weiß es nicht. Ja, und dann sagt er, nein, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich bin doch viel zu jung, mit 17, ungefähr 17, einen solchen Auftrag zu bekommen. Ist verständlich, ist nachvollziehbar, denke ich. So reagieren wir oft auf Gottes Pläne, die er mit uns hat. Die sind mitunter erschreckend. Dann hat man eben diese, ja, ich will nicht sagen Ausreden, aber diese Bedenken und sagt, ach, ich bin doch viel zu jung. Oder ich bin viel zu alt. Oder, ach, ich bin doch viel zu wenig eloquent und redegewandt. Denken wir an Mose, als dem gesagt wurde, geh zum Pharao und sag dem die Meinung. Da sagt Mose auch, ich kann doch gar nicht gut reden. Geht nicht. Und ja, dann hat Gott ihn eben dann doch dazu gebracht, es zu tun. Also es gibt viele dieser zum Teil ja auch berechtigten Ausflüchte. Zu jung, zu alt, zu wenig redegewandt. Oder wir kennen aus dem Lukas-Evangelium die Situation, wo Jesus Leute auffordert, ihm nachzufolgen. Und die sagen dann, ach nee, ich will doch lieber mich zumindest noch von zu Hause verabschieden. Und einer will seinen Vater noch begraben, was ja durchaus verständlich ist. Und Jesus sagt, nein, folget mir nach. Das ist das, was Gottes Plan für euch ist. Was aus diesen beiden Männern, die da beschrieben werden, geworden ist, wissen wir nicht. Ja, es gibt viele Dinge, die uns davon abhalten, das zu tun, was Gott uns aufträgt. Kenne ich, kennen wir alle. Zum Teil ist es vielleicht auch Bequemlichkeit. Ja, wenn mir jetzt jemand sagen würde, geh irgendwie nach Papua-Neuguinea oder nach Burundi oder in irgend so ein Land, wo schlechte Infrastruktur ist, wo es auch keine Cola gibt, was für mich ganz schlimm wäre, na, würde ich vielleicht auch Gott vielleicht nicht direkt das von der Cola sagen, aber sagen, ach nee, ich bin doch schon viel zu alt, ich vertrage Hitze nicht und da gibt es bestimmt bessere. Also auch das gibt es. Kennen wir, glaube ich, vielleicht auch alle irgendwoher. Aber dann macht Gott eine Zusage an Jeremia, eine großartige Zusage. Er sagt nämlich zu Jeremia, fürchte dich nicht, ich bin bei dir und will dich erretten. Erretten ist hier nicht im Heilsgeschehen gemeint, wie wir als Christinnen und Christen wissen, dass wir errettet sind durch Jesus Christus und seinen Tod und seine Auferstehung. Nein, es war eine raue Zeit damals. Es war so um 600, die Babylonier bedrängten Israel, die Könige Israels lavierten zwischen Ägypten und Babylonien, versuchten ihre Unabhängigkeit zu bewahren, waren zum Teil auch nicht die frömmsten, diese Könige da, Joachim und Zedekia. Und denen dann zu sagen, nein, ihr müsst so und so handeln, das war nicht ganz ungefährlich. Wie es heute auch in vielen Ländern nicht ganz ungefährlich ist. Wenn Gott jemand den Auftrag gibt, geh nach Nordkorea und verkündige dort mein Wort oder einem Nordkoreaner, dann ist das lebensgefährlich. Und wenn ich den Auftrag bekäme oder ihn glaubte zu hören, geh nach Nordkorea, würde ich wahrscheinlich auch sehr tief schlucken und sagen, das können andere besser. Und dann diese Zusage, die Jeremia bekommt. Ich bin bei dir und ich will dich erretten. Als er Jeremia dann am Ende den Auftrag angenommen hat, hat er ja auch einiges Übel erlebt. König Zedekia, das war so einer, der nicht sehr stark war als Herrscher, der sich von dem einen dies, von dem anderen jenes einflüstern ließ, dem hat Jeremia gesagt, Gottes Wille ist, dass du dich und das Volk Juda ergibst, dass ihr euch den Babyloniern ergebt. Das fanden einige der Berater von Zedekia gar nicht so gut. Und was haben die gemacht? Die haben den Jeremia in den Brunnen geworfen. Und zwar in einem, wo kein Wasser drin war zum Glück, aber eben ziemlich viel Schlamm. Das heißt, er wäre da entweder im Schlamm versunken oder wäre verhungert. Ich glaube, er hatte da ziemlich viel Angst. Aber es war einer da, der hat sich den Mächtigen Israels, also Judas, da widersetzt und hat ihn an irgendwelche Lumpen, die er runtergelassen hat, rausgezogen. Ja, Gott hat Jeremia da wirklich errettet. Und mein Konfirmationsbuch, der geht so ähnlich, da heißt es, fürchte dich nicht und geh deinen Weg, denn ich, dein Gott, bin bei dir. Naja, zum Glück habe ich noch nie irgendeinem Diktator irgendwie die Meinung sagen müssen oder sonst etwas Gefährliches tun müssen. Aber diese Zusage, die macht er jedem und jeder von uns. Und die macht er auch. Jeremia, der ja am Ende den Auftrag auch annimmt. Und der große Prophet und Mahner der Endzeit des jüdischen Reiches, bevor die Babylonier dann doch Juda erobert haben und dann nicht so nett waren, als wenn sie sich vielleicht ergeben hätten. Er hat sich auf jeden Fall da den Mund nicht mehr verbieten lassen, weil er gespürt hat, Gott ist bei mir, Gott gibt mir Stärke. Und Gott tut noch mehr, als nur einfach bei uns zu sein. Da gibt es dieses wunderschöne Bild, wo er sagt, siehe, ich, nämlich Gott, lege meine Worte in deinen Mund. Ja, Gott will uns anrühren. Er will uns mit seinem Geist anrühren und stärken, unseren Mund, sodass wir reden können, auch da, wo es vielleicht schwierig ist zu reden. Hier in Deutschland ist es ja nicht schwierig. Hier dürfen wir unseren Glauben bekennen. Wir werden bestenfalls verspottet oder ausgelacht. Aber eben auch in anderen Ländern. Er gibt uns seine Worte in unserem Mund und in unsere Seele und stärkt uns durch seinen Geist für unsere Aufgabe, wie immer die aussehen mag, bei jedem und jeder anders. Jede und jeder hat Gaben und Fähigkeiten oder auch Dinge, die wir noch gar nicht entdeckt haben und die Gott in uns wachkitzeln will. Gott will uns anrühren, unseren Mund, unsere Seele, unseren Leib, wenn wir gehen sollen, unseren Mund, wenn wir singen sollen oder was es auch immer sein mag, damit wir sein Wort weitergeben. Und dann geht es sogar noch weiter in diesem Text, das ist eine ungeheure Aussage, da sagt Gott zu einem 17-jährigen Jungen, ich setze dich heute über Völker und Königreiche, dass du ausreißen und einreißen, zerstören, verderben und bauen und pflanzen sollst. Das ist eine gewaltige Zusage. Er setzt einen Menschen oder er setzt uns als Christinnen und Christen über Völker und Königreiche, über Nationen und Staaten. Er gibt uns die Macht einzureißen und aufzubauen. Und das hat ja auch tatsächlich oft genug funktioniert. Die Abschaffung der Sklaverei zum Beispiel, die vor noch gar nicht so langer Zeit, bis 150 Jahre zurück, war das noch so in vielen Ländern einfach ja, normal war. Ich rede jetzt nicht von den USA alleine. Es gibt Länder, wo das noch viel länger und viel intensiver war. Und es gab dann eben mutige Menschen, Christen wie Wilberforce, ein Engländer, die den Mund aufgemacht haben und gesagt haben, Sklaverei ist gegen Gottes Wille. Und er hat so sehr insistiert mit seinen Mitstreitenden, dass die in England, er war nämlich Engländer, als eines der ersten Länder der Welt die Sklaverei und den Sklavenhandel abgeschafft haben. Und das hat sich dann über die ganze Welt verbreitet. Kleiner Einschub, es gibt auch heute noch moderne Sklaverei in manchen Ländern. Aber die Sklaverei, wie wir sie eben aus der Geschichte und von Filmen und von Berichten kennen, die ist durch das mutige Auftreten von Christinnen und Christen wie Wilberforce abgeschafft worden, weil die ihren Mund nicht gehalten haben, weil sie ihren Auftrag gesehen haben, eben die Menschen auf das Unrecht der Sklaverei hinzuweisen. Denken wir an Südafrika, das Apartheidsregime und Menschen wie Desmond Tutu oder auch Nelson Mandela, die einfach dieses Unrecht nicht erduldet haben, die dagegen aufgestanden sind, die dafür im Gefängnis gesessen haben, aber am Ende haben sie eingerissen, nämlich dieses Unrechtsregime der Apartheid. Und haben etwas Neues aufzubauen versucht und auch geschafft. Oder wenn wir hier an dieses Land denken, die meisten werden sich das vielleicht auch noch in Erinnerung haben, wann war es? 9. November, glaube ich, 9. November 89, der Mauerfall. Da gab es in Leipzig den Christian Führer, den ich auch persönlich kannte, ein Pfarrer, der von Gott den Auftrag bekam, steh auf gegen dieses Regime, nicht mit Gewalt, sondern mit friedlichen Demonstrationen. So sind die Montagsdemonstrationen entstanden. Und ich habe mit Christian darüber gesprochen, der hatte Schiss, der hatte Angst. Der hat jedes Mal damit gerechnet, dass sie ihn festnehmen und dass er irgendwo dann verschwindet. Aber er hat diesen Auftrag wahrgenommen. Und letztlich haben diese Montagsdemonstrationen sicherlich nicht alleine, aber doch zu einem guten Stück dazu geführt, dass das Regime der DDR zusammengebrochen ist und dass die Mauer gefallen ist. Weil Christian Führer und andere eben nicht gesagt haben, ich kann das nicht, ich traue mich das nicht, ich bin zu jung oder zu alt oder zu krank, Christian Führer war schwer lungenkrank, sondern weil sie es getan haben. Und man könnte da jetzt ganz viele andere Beispiele nennen. Und das soll und kann uns auch Hoffnung geben, auch beim Blick auf diese Welt. Gott gibt uns die Zusage, dass wir, wenn wir in welcher Weise auch immer seinem Ruf folgen, etwas verändern können. Gegenüber Einzelnen natürlich, im persönlichen Gespräch, im liebevollen Dasein für andere, das verändert Menschen, aber eben auch politisch. Da gibt es eben zum Beispiel die euch allen ja bekannte Micha-Initiative, in deren Leitung ich bin. Und ja, tatsächlich hat Gott durch die Micha-Initiative, nicht durch Michael Voss, sondern durch die Micha-Initiative, schon einige Dinge in dieser Welt geändert. Und wir starten gerade eine neue Aktion zu Frieden. Ein Wortspiel, steckt einmal zufrieden drin, aber auch das Tätigkeitswort zu Frieden. Auch das kam in dem dritten Lied ja vor. Gerechtigkeit, das wurde da jetzt nicht so wörtlich gesagt, da stand Himmel und Erde berühren sich. In einem Psalm steht Psalm 68, Gerechtigkeit und Friede werden sich küssen. Und wir wollen einfach aufmerksam machen auf Unfrieden und Ungerechtigkeit. Wobei wir genau wissen, wir können nicht die Kriege der Welt beenden und den Hunger der Welt, aber vielleicht ein bisschen etwas. Als einzelne Menschen, als Organisation, Micha-Initiative, als Gemeinde, als Kirche, als evangelische Allianz, als was auch immer. Und Gott gibt uns die Zusage. Er ist bei uns. Er lässt uns nicht fallen, egal was passiert. Und wir wissen aus der Bibel, wie viele Menschen er in die Nachfolge gerufen hat. Diese beiden, die gesagt haben, ich will noch meinen Vater begraben oder mich verabschieden, wohl nicht. Aber denken wir eben an die Apostel. Denken wir an Petrus, der überhaupt keine Lust hatte, im Grunde mit seinem Fischereijob aufzuhören. Davon konnte der einigermaßen leben. Aber der dann einfach losgegangen ist, hinter Jesus her und die anderen ebenso. Ja, und was ist daraus geworden? Es verändert die Welt bis heute. Nicht die Einzelperson Petrus oder Andreas oder Johannes oder wie sie alle hießen, sondern dass Menschen in die Nachfolge gehen. Freilich, wie ich eben sagte, die Welt bleibt so, wie sie ist. Es wurde ja auch für die vielen Kriege und Krisenherde gebetet. Es gibt immer wieder neue, die jetzt alle aufzuzählen, wäre gar nicht nötig, ihr wisst das alle. Nein, diese Welt ist eine gefallene Welt und sie ist nicht perfekt. Das bedrückt uns. Ich glaube, ihr kennt ja auch die Anna Volkova, die ukrainische Pastorin von der Kirche im Tal, die eine unglaublich tolle Arbeit macht, gerade auch für ukrainische Menschen, die mir aber auch erzählt, dass sie nachts oft weinend im Bett liegt, wenn sie daran denkt, dass in ihrer Heimatstadt Saporitscha wieder russische Raketen 10 Menschen umgebracht haben. Aber sie hat den Ruf gehört, den Gott ihr gegeben hat. Sie gibt nicht auf, sie macht weiter. Aber diese Welt, sie bleibt unvollkommen. Aber das heißt nicht, dass wir nicht, jede und jeder von uns, in unserem ganz persönlichen Leben, in einer Gemeinde, in einer Organisation, auf Gottes Wort hören können und sollen, auf Gottes Ruf und zumindest versuchen können, diesem so gut wie möglich zu folgen. Wie gesagt, hier ist das relativ einfach. Ich brauche keine Angst zu haben, durch das Bekennen zu meinem Glauben irgendwelche Nachteile zu erleiden. In vielen Ländern wäre das so. Und wir wissen auch, wie Jeremia geendet ist. Der ist, als dann die Babylonier Juda erobert hatten und einen Teil der Judäer zurückgelassen haben, damit die da weiter Landwirtschaft betreiben oder so etwas. Da sind einige dann nach Ägypten geflohen und haben den Jeremia, obwohl er gesagt hat, das ist der falsche Weg, Gott will das nicht, mitgeschleppt und er ist da eben dann zu Tode gekommen, der Überlieferung nach auf eine sehr unschöne Art und Weise. Aber trotzdem, er hat seine Bedenken, er sei zu jung aufgegeben und hat immer wieder auf Gottes Wort hingewiesen. Und etwas anderes können wir nicht tun in Wort und Tat. Uns da rufen zu lassen, wo Gott uns ruft, jede und jeden von uns, ganz individuell. Vielleicht nicht immer alles machen, was Gott von uns will. Ja, das ist so, so sind wir Menschen. Aber letztlich darauf vertrauen, dass Gott uns führt und dass Gott einen Plan mit jedem und jeder von uns hat. Von Anbeginn aller Zeiten, denn er kennt jeden Menschen von Anbeginn aller Zeiten und über alle Zeiten hinaus bis in die Ewigkeit. Und am Ende wird Gott und Gottes Reich sich durchsetzen, überall und für jeden und jede. Wir wollen versuchen, darauf zu vertrauen. Amen. So, jetzt übergebe ich wieder an dich.
Danke für deine Predigt, Michael, und ich darf euch einladen, jetzt darauf zu antworten in einer Gebetsgemeinschaft. Denkt auch an unsere Kranken und alten Geschwister, die nicht mehr hier am Gottesdienst teilnehmen können. Ihr dürft gerne auch in eurer Muttersprache beten, aber sagt bitte ein deutliches Amen, damit wir das Gebet dann bestätigen können. Wir beenden das Ganze dann mit einem gemeinsamen Vater unser. Thank you. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und führ uns nicht in Sünde, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unser Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich darf euch noch ganz herzlich zu Kaffee und Gebäck gleich in den Gemeindegarten einladen. Da könnt ihr gemütlich zusammensetzen, euch aussitzen, austauschen. Und wer noch ein persönliches Gebet oder Gespräch braucht, ist herzlich eingeladen, hier vorne zur Orgel zu kommen. Da wird nach dem Gottesdienst noch jemand stehen, der das mit euch macht. Wir singen jetzt noch mal vor dem Segen gemeinsam. Wer schon dazu aufstehen möchte, darf das gerne tun. Gottes Liebe wärme dich, Gottes Gegenwart umstrahle dich, Gottes Geist möge in dir sein. Geht hin in Frieden, geht hin und bringt Frieden, geht hin im Segen und seid ein Segen für die Menschen. Amen.